Hallo, liebe SWLs, YLs und OMs. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 4 des Deutschen Amateurradioclubs für die vierte Kalenderwoche 2011. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Video zeigt quelloffenen Sprachcodec in Praxis. TV-Bericht des MDR über Morsetelegrafie. Aris Sat 1 soll am 28. Januar zur ISS starten. Bundesregierung bestätigt Wirksamkeit geltender Grenzwerte. 160 Meter Freigabe für große Konteste im Jahr 2011 in Spanien. Termine: Einladung zur Februar-QSO-Party, Funkbetrieb auf den Bändern, aktuelle Konteste und was gibt es Neues über das Funkwetter? Hier die Meldungen. Video zeigt quelloffenen Sprachcodec in der Praxis. Der quelloffene Sprachcodec mit dem Namen Codec 2 bewährt sich mittlerweile auch für erste Tests in der Praxis. Ein Video zeigt Bruce VE9 QRP und Paul ZL3IN bei einer Konversation, bei der dieser Sprachkompressor zum Einsatz kommt. Zwar findet die Übertragung hier noch über das Internet statt, Codec 2 ist mit seiner geringen Bandbreite von 2500 Bits pro Sekunde jedoch auch für die Anwendung in Amateurfunkprojekten interessant. Digitale Sprachübertragungen per Kurzwelle oder UKW wären denkbar. Im Video sieht man die jeweiligen Gesprächspartner unterlegt mit dem Ton der Internetübertragung. Zuschauer können sich hier ein akustisches Bild über die Qualität der Sprachübertragung machen. Codec 2 ist eine Entwicklung von David Rove, VK5 DGR. Als Codec, einem Kunstbegriff aus den englischen Wörtern Coder und Decoder, bezeichnet man ein Verfahren, das Daten oder Signale digital kodiert und dekodiert. Codecs ermöglichen eine Verringerung der für die Übertragung des gewünschten Signals notwendigen Bandbreite. TV-Bericht des MDR über Morsetelegrafie. Auf der Internet-Videoplattform YouTube ist ein Fernsehbericht über Morsetelegrafie veröffentlicht. Der MDR-Beitrag aus der Sendereihe Außenseiter Spitzenreiter entstand am 3. Januar im Clubheim des OV Wolfsburg. Aris Sat 1 soll am 28. Januar zur ISS starten. Der Amateurfunksatellit Aris Sat 1 wurde kürzlich in einem Progress 41P-Transporter verladen und soll am 28. Januar zur Raumstation ISS starten. Wegen des bevorstehenden Starts des Versorgungsflugs STS-133 zur ISS wurde der Außenbordeinsatz im Weltraum auf den 16. Februar festgelegt, bei dem Aris Sat 1 ausgesetzt werden soll. Die Amateurfunkausstattung von Aris Sat 1 ist reichhaltig. Der Satellit kann für simultane 2 Meter FM, CW und BPSK Transpondersendungen genutzt werden. Möglich wird das durch einen softwaredefinierten Transponder. Die FM-Sendungen wiederholen zyklisch eine Sprachansage, ausgewählte Telemetriedaten, 24 internationale Grußbotschaften in 15 Sprachen und Live-FSTV-Bilder. Die BPSK-Sendungen erfolgen in einem von Phil Kahn, KA9Q, entwickelten Protokoll, welche die Lesbarkeit auch bei schwachen Signalpegeln ermöglichen soll. Eine freie Software zur Signaldemulation für die Soundkarte soll rechtzeitig zur Verfügung stehen. Weiterhin ist ein 16 kHz breiter Transponder für den UV-Modus vorgesehen. Zum Laden der Batterien sind 6 Solarpaneele vorhanden. Bei fortgeschrittener Entladung soll Aris Sat 1 weiterhin Daten mit geringer Sendeleistung senden, sofern der Satellit genug Sonnenlicht erhält. Aris Sat 1 ist der Nachfolger von SuiteSat. Letzterer war in einem ausgedienten Raumanzug untergebracht und wurde am 3. Februar 2006 von der ISS im All ausgesetzt. Einige Monate später verglühte er in der Erdatmosphäre. Ursprünglich sollte SuiteSat 2 bzw. heute ArisSat 1 ebenfalls in einem ausgemusterten Raumanzug installiert werden. Wegen Platzmangel auf der Raumstation wurde der favorisierte Raumanzug jedoch vorzeitig im All entsorgt. Bundesregierung bestätigt Wirksamkeit geltender Grenzwerte. Die Bevölkerung ist nach Ansicht der Bundesregierung durch die geltenden Grenzwerte des 26. Bundesemissionsschutzgesetzes ausreichend vor gesundheitlichen Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder geschützt. Das geht aus einer Unterrichtung der Bundesregierung der Drucksache 17-4408 von Mitte Januar hervor. Sie kündigt aber an, dass weiterhin gezielt Forschung vor allem bezüglich eventueller Langzeitwirkungen und Wirkungen auf Kinder durch den Mobilfunk betrieben werden. Das Dokument kann man im Internet als PDF-Datei nachlesen. 160-Meter-Freigabe für große Conteste im Jahr 2011 in Spanien. Die spanische Fernmeldebehörde SETSI hat für das Jahr 2011 die Verwendung des Kurzwellensegments von 1810 bis 2000 kHz für große internationale Wettbewerbe im Amateurfunkdienst genehmigt. Die Wettbewerbe sind im Einzelnen: CQWW 160 Meter CW am 29. und 30. Januar, CQWW 160 Meter Telefonie am 26. und 27. Februar, CQWW WPX Telefonie am 26. und 27. März, SM der König von Spanien CW am 21. und 22. Mai, CQWW WPX CW am 28. und 29. Mai, SM der König von Spanien Telefonie am 25. und 26. Juni, CQWWDX Telefonie am 29. und 30. Oktober, CQWWDXCW am 27. und 28. November und ARRL 160 Meter am 3. und 4. Dezember. Termine: Am 19. Februar findet die 34. Gigahertz-Tagung von 9 bis 17.15 Uhr in der Volkshochschule Maria Lindenhof an der B224 in Dorsten statt. Das Vortragsprogramm befasst sich in diesem Jahr unter anderem mit SHF-Leistungsverstärkern und aktuellen Entwicklungen, Untersuchungen an Rauschquellen und betriebstechnische Erfahrungen oberhalb 100 Gigahertz. Weiterer Programmpunkt ist die Verleihung der UKW-Contest-Pokale des DHRC e.V. für das Jahr 2010. Ferner können mitgebrachte Selbstbauten an Messplätzen kostenlos getestet werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung auf der Tagungswebseite. Die Diplom-Interessengruppe weist schon jetzt auf ihr Treffen vom 2. bis 5. Juni in York im Alten Land an der Unterelbe hin. Interessenten sollten sich rechtzeitig anmelden und Zimmer reservieren. Weitere Informationen dazu bei dem DIG-Sekretär Werner Theis, DH1PAL, oder auf der DIG-Webseite. Einladung zur Februar-QSO-Party. Am 6. Februar lädt der DRC-Vorstand von 7 bis 16 Uhr UTC zur Februar-QSO-Party ein. Der Funkbetrieb soll dabei nicht dem Contestbetrieb ähneln, wohl aber sind alle Funkamateure zum verstärkten Betrieb aufgerufen. Zur Party zählen alle Verbindungen innerhalb der Amateurfunkbänder von 3,5 bis 430 MHz, einschließlich Relaisverbindungen und Echolink auf 2 Meter und 70 Zentimeter. Ausgenommen sind die WARC-Bänder. Einsendeschluss für LOGs ist der 21. Februar. Die Ausschreibungsbedingungen sind in der CQDL 211 auf Seite 134 veröffentlicht. Funkbetrieb auf den Bändern. Anlässlich der 7. Asiatischen Winterspiele in Kasachstan arbeiten vom 29. Januar bis 6. Februar 10 Sonderstationen mit UP-2011-Präfix auf den Bändern. Ein Diplom wird ebenfalls zur Aktivität angeboten. Eine Auflistung der Sonderstationen mit QSL-Informationen und Hinweisen zum Diplom ist im Internet nachzulesen. Voraussichtlich vom 5. bis 17. Februar sind J6-DF2SS und J6-DL1VKE mit 2 Stationen in CW, SSB und RTTY von 160 Meter bis 10 Meter QRV. Der geplante Standort auf einer Anhöhe im Norden der Insel mit freier Sicht nach Europa und Nordamerika lässt auf gute Signale hoffen. Ein Team aus 7 Funkamateuren ist zwischen dem 4. und 17. Februar auf São Tomé und Príncipe unter S9DX aktiv. Geplant ist durchgehender Betrieb auf allen Bändern von 1,8 bis 28 MHz. Eventuell 50 MHz in CW, SSB und RTTY mit Schwerpunkt auf den Lowbands in CW und RTTY. Weitere Informationen auf der DX-Petitions-Webseite. Aktuelle Conteste: 28. bis 30. Januar CQ Worldwide 160 Meter Contest. 29. bis 30. Januar UBA DX Contest und REF Contest. 5. Februar AGCWDL Handtasten Party 80 Meter. 6. Februar North American Sprint und Februar QSO Party 2011. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX- und HF-Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL 111 auf Seite 52 und 211 auf Seite 134. Der Funkwetterbericht vom 25. Januar, erstellt von Hartmut Büttig, DL1VDL. Rückblick vom 18. bis 24. Januar. Die Messwerte des solaren Fluxes stiegen von 81 am 18. Januar auf maximal 88 am 21. und 22., bevor sie bis zum 24. Januar auf 83 fielen. Am 21. Januar wurden 7 C-Flares, am 22. und 24. Januar jeweils ein C-Flare registriert. Das geomagnetische Feld zeigte sich überwiegend ruhig, bis auf einzelne isolierte Störungen. Wir fanden gute DX-Bedingungen zu allen Kontinenten zwischen 160 und 30 Meter vor. 20 bis 15 Meter öffneten auch, aber schlossen kurz nach einsetzender Dunkelheit. Vorhersage bis zum 2. Februar. Wir erwarten bis Monatsende weiter sinkende Fluxwerte, bevor sie Anfang Februar wieder langsam steigen. Die 4 unteren Kurzwellenbänder bleiben recht zuverlässige DX-Bänder. Während der Dämmerstunden bis etwa 2 Stunden danach sind QSOs über kürzere und mittlere Entfernungen durch die tote Zone oft unmöglich. 20 bis 12 Meter sind nur auf den Taglinien brauchbar, wobei die Nord-Süd-Richtungen bevorzugt öffnen. Es folgen nun die Orientierungszeiten für Greyline DX jeweils in UTC. Sonnenaufgang: Auckland, Neuseeland, 17.28 Uhr. Melbourne, Ostaustralien, 19.25 Uhr. Perth, Westaustralien, 21.34 Uhr. Singapur, Republik Singapur, 23.15 Uhr. Tokio, Japan, 21.46 Uhr. Honolulu, Hawaii, 17.10 Uhr. Anchorage, Alaska, 18.34 Uhr. Johannesburg, Südafrika, 3.37 Uhr. San Francisco, Kalifornien, 15.19 Uhr. Stanley, Falklandinseln, 8.19 Uhr. Berlin, Deutschland, 7 Uhr. South Orkney, 6.33 Uhr. Sonnenuntergang: New York, USA Ostküste, 22.04 Uhr. San Francisco, Kalifornien, 1.26 Uhr. Sao Paulo, Brasilien, 21.57 Uhr. Stanley, Falklandinseln, 0 Uhr. Honolulu, Hawaii, 4.16 Uhr. Anchorage, Alaska, 1.45 Uhr. Johannesburg, Südafrika, 17.03 Uhr. Auckland, Neuseeland, 7.37 Uhr. Berlin, Deutschland, 15.39 Uhr. South Orkney, 23.51 Uhr. Das waren die Meldungen des DHRC Deutschland-Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5 FFL, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Meldungen für den Rundspruch mit bundesweiter Relevanz schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail ausschließlich an redaktion@darcverlag.de. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Woche.